Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Die Mühlen der Bürokratie mahlen mitunter langsam, vermutlich weil sie so gründlich und akkurat mahlen, mitunter so akkurat, dass man als Bürger von Glück sagen kann, nicht unter die Mühlsteine zu geraten. Seit 4,5 Jahren bewegen sich Alma und Thorsten Bleck im Radius der Mühlsteine, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, eines Tages vielleicht doch noch zu erfahren, warum ihr Kind sterben musste.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Akte Rheinland. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Fall aus unserem Beritt hier um Bonn herum und einen Fall, der uns vor ganz viele Rätsel stellt und der immer noch nicht gelöst ist. Wir haben wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir haben Andreas Dijk hier, ich bin Anna-Maria Bekes und unseren Gast stellen wir gleich vor.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Jens Henrik Bleck starb in der Nacht auf den 9. November 2013. Der 19-jährige Jurastudent wurde nach einem Partyabend in einer Diskothek in Bad Honnef zunächst vermisst und dann schließlich tot aufgefunden. Doch wie es dazu kommen konnte, ist bis heute ungeklärt.
Ja, bis heute kämpfen nämlich Jens Blecks Eltern darum, dass der Tod ihres Sohnes weiter untersucht wird. Sie sind fest davon überzeugt, dass Jens einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und sie haben Unterstützung in ihrem Kampf. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich nicht mit der Einstellung der Ermittlungen abfinden will. Und es gibt Wolfgang Käs. Herzlich willkommen, Wolfgang, bei uns.
Vielen Dank.
Danke, dass du da bist. Du bist Chefreporter hier bei uns beim Generalanzeiger. Und du bist weit über Bonn hinaus bekannt geworden für einen anderen Kriminalfall, den wir bestimmt auch noch hier besprechen werden, nämlich den Fall Trudel Ulmen, der, ja, man kann sagen, maßgeblich durch dich nach vielen Jahren noch aufgeklärt werden konnte. Dadurch hast du dich sozusagen für solche rätselhaften, ungelösten Kriminalfälle empfohlen. Du vergräbst dich ja dann förmlich in der Recherche und gräbst teilweise Geheimnisse aus, die manche wohl lieber verborgen gelassen hätten.
Du hast früher als Polizeireporter gearbeitet und kommst aus einer Polizistenfamilie. Darf ich zunächst fragen, was macht für dich den Reiz aus, die Faszination bei solchen Fällen und was ist dein persönlicher Antrieb, dem nachzugehen?
Also das ist, ich denke, das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das ist eine starke Triebfeder. Und diese grundsätzliche Frage, die mich schon immer umgetrieben hat, wie kommt das Böse in die Welt? Ich habe bis heute keine Antwort darauf. Familiäre Vorprägung gibt es in der Tat. Mein Onkel Willi Käs, der war Kripo-Chef in der Kleinstadt, aus der ich komme, in der Eifel. Und sein Sohn Friedhelm war beim Landeskriminalamt in Mainz. Und bis kurz vorm Abi habe ich noch nicht gewusst, will ich zur Kripo gehen oder will ich doch besser Journalist werden. Ich glaube, es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber es gibt dann in der Familie noch so eine tiefere Schicht. Mein Großvater väterlicherseits ist ermordet worden, Anfang der 30er Jahre. Das ist nie aufgeklärt worden. Mein Vater war da 3 Jahre alt. Und meine Großmutter mittellos hat sich als Putzfrau durchgeschlagen mit 2 kleinen Söhnen, die als Schlüsselkinder aufwuchsen. Aber seither ist mir klar, ein Verbrechen hat immer viele Opfer.
Inwiefern war das denn so in deiner Jugend, Kindheit Thema, dieses?
Das hat die Familie geprägt. Was aus den Erzählungen meines Vaters und meiner Großmutter, es hatte eine Stigmatisierung der Opferfamilie stattgefunden. Und das habe ich zunächst nicht verstanden, aber in meinen 40 Berufsjahren immer wieder erlebt, dass diese Stigmatisierung stattfindet. Das hat auch die Familie von Trudel Ulmen erlebt. Das Umfeld geht auf Distanz zu Verbrechensopfern, weil es hat so eine Aura, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will.
Oft hört man ja, dass Menschen, die so einen Hintergrund haben, ein besonderes empfindliches Gerechtigkeitsempfinden haben. Ist das bei dir auch so?
Also das ist mit Sicherheit so. Also Ungerechtigkeit macht mich verrückt.
Ja, das könnte vielleicht auch, dazu werden wir noch kommen später, der Grund sein, dass dich der Fall Jens Bleck so sehr fasziniert. Wie bist du auf den Fall gestoßen?
Ich bin da gar nicht drauf gestoßen, sondern ich bin darauf gestoßen worden. Das war im Nachgang des Falls Trudel Ulmen, mich eine regelrechte Flut ereilt hat an Anfragen aus ganz Deutschland, der Case, können Sie uns auch bitte helfen? Das kann ich natürlich nicht. ich habe hier im Rheinland meine Netzwerke, meine Kontakte, meine Informanten und das kann ich nicht in Norddeutschland oder im Bayerischen Wald leisten. Ich habe aber brav versucht, jedem der Menschen, die sich da gemeldet haben, eine kleine Hilfestellung zu geben, was sie vielleicht, an wen sie sich vielleicht wenden könnten und so weiter. Und dann kam im Sommer 2014 kam eine Mail des Vaters, des
Thorsten Jungen, Bleck.
Thorsten Bleck, ob ich ihnen vielleicht helfen könnte. Sie seien mit ihrem Latein am Ende. Und ich habe zuerst gezögert. Ich bin nämlich eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich brauche diese Art von Journalismus nicht unbedingt. Ich schreibe sehr gerne Porträts über Menschen, die die Welt zusammenhalten und sehe gerne noch das Positive. Aber wir haben uns dann getroffen im Sommer 2014 und da wurde mir relativ schnell klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich 3 Monate recherchiert, bis es dann zur ersten Veröffentlichung kam im Oktober 2014. Die erste von etwa einem Dutzend Veröffentlichungen zu dem Fall.
Richtig, genau. Das hat ja auch ein Riesenecho ausgelöst. Das besprechen wir nachher noch. Das ist jetzt viele Jahre her. Du hast aber mit Thorsten Bleck noch einen guten Kontakt und warst ja letztens sogar zusammen mit ihm beim Kölner Treff im WDR. Hast dort über den Fall Jens Bleck, über wahre Verbrechen im Allgemeinen gesprochen. Und für Thorsten Bleck war das der erste TV-Auftritt überhaupt. Weißt du, wie er sich vorher gefühlt hat und warum er diesen Schritt dann letztlich gegangen ist?
Ja, es kam zuerst die Anfrage von Bettina Böttinger, ob ich an dieser Sendung teilnehmen möchte. Zum ersten Mal eine monothematische Sendung im Kölner Treff, ausschließlich zum Thema Verbrechen. Entsprechend sah der Kreis aus, der Experten, die da saßen. Und wenig später kam dann die Frage an mich, ob ich mir vorstellen könnte, dass die Eltern vielleicht bereit seien, als Studiogäste aufzutreten. Ich sage, ich kann es nicht beurteilen, ich höre nach, habe Kontakt aufgenommen zu den Eltern und die haben sich das dann reiflich überlegt zusammen, haben auch mit ihrem Anwalt Rücksprache genommen und sich schließlich entschieden, dass er, der Vater, als Studiogast auftritt. Und die Mutter saß aber im Publikum, wollte aber nicht von der Kamera erfasst werden, einfach um ihren Mann zu unterstützen. Und gemacht haben die das, weil sie mit ihrer Hoffnung langsam am Ende sind und sich hofften, dass nur über einen öffentlichen Druck vielleicht noch ein politischer Druck entstehen könnte von oben, der dazu führt, dass vielleicht doch weiter ermittelt wird.
Ja, ich habe die Sendung gesehen und ich hatte da größten Respekt vor dem Thorsten Bleck. Also der hat das wahnsinnig gut gemacht für jemanden, der sein Kind verloren hat und der so viel erlebt hat, worüber wir später noch sprechen werden. Also der war ganz ruhig und doch sehr bestimmt, aber nicht hysterisch.
Ja, es verdient den höchsten Respekt.
Ja, definitiv.
Weißt du denn, inwiefern er sich auf diesen Auftritt vorbereitet hat? Also gab es da vielleicht auch Gespräche zwischen dir und ihm, da du ja schon ein bisschen mehr Erfahrung damit hast?
Es gab Gespräche zwischen ihm und mir und ich habe ihm dann geraten, Sie müssen sehen, dass da Zuschauer sich das anschauen. Die haben noch nie was von diesem Fall gehört unter Umständen. Und dass es wichtig ist, die zu erreichen, dass er sich nicht verliert in den Detailbeschreibungen, sondern sich auf die Kernpunkte stürzt, die man auch gut nachvollziehen kann als Zuschauer. Es gab dann auch ein langes, mehrstündiges Vorgespräch eines Redakteurs von Frau Böttinger, der Herr Bosse, der hat das sehr gut gemacht mit ihm und mir, damit wir uns klar waren, wir haben zwar mehr Sendezeit bekommen als alle anderen, nämlich 25 Minuten. Das denkt man, es ist lang, aber dann rast die Zeit und es ist doch extrem kurz.
Ja, und da wäre noch viel mehr natürlich zu erzählen gewesen. Ich glaube, wir sollten zunächst mal rekapitulieren, was an diesem Abend, um den es ja geht, in der Nacht vom 8. auf den 9. November des Jahres 2013 passiert ist. Jens-Henrik Black, 19 Jahre alt, Jurastudent, war an diesem Abend mit Freunden zusammen in der Rheinsubstanz feiern. Das war eine Edeldisco in Bad Honnef, inzwischen geschlossen. Kannst du vielleicht diese Örtlichkeit ein bisschen näher beschreiben? Bad Honnef ist eine Kleinstadt im Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Jens' Heimatort Bad Godesberg.
Ja, auf der rechten Rheinseite, wie wir Rheinländer sagen, auf der östlichen Rheinseite gelegen, südlich von Bonn. Und das ist so eine idyllische Kleinstadt, sehr hübsch. Ich habe da auch mal ein paar Jahre gewohnt irgendwann. Und das ehemalige städtische Hallenbad, stand lange leer und wurde irgendwann von Investoren gekauft und für viel Geld umgebaut in eine Edeldiskothek, in einen Edelclub. Und Ende 2010 eröffnet. Das liegt allerdings etwa außerhalb des Stadtkerns, direkt unmittelbar am Rheinufer, nahe an der Endstation der Stadtbahn nach Bonn und auch unmittelbar an der Brücke, die zur Rheininsel Grafenwerth führt.
Mit dieser Stadtbahn, mit der Linie 66, sind Jens und seine Freunde ja auch zur Disco hingefahren. Auf die genauen Ereignisse gehen wir später am besten nochmal ein, aber fest steht, Jens kommt nach diesem Abend nicht mehr nach Hause. Er wird zunächst vermisst und zwei Wochen später wird seine Leiche 50 Kilometer flussabwärts in Köln im Rhein gefunden. Die Polizei zieht dann ziemlich schnell eine Schlussfolgerung: Suizid.
Also die haben diese Schlussfolgerung schon in der Nacht zum 9. November 2013 gezogen. Also
die sind sofort davon ausgegangen, dass er
sofort von Suizid ausgegangen. Das war das Erste, was auch dann frühmorgens den Eltern mitgeteilt wurde.
Weil angeblich das Portemonnaie von Jens am Ufer des Rheins gefunden worden war. Auf dieses Portemonnaie kommen wir später noch zu sprechen. Das ist eins der vielen Rätsel in diesem Fall. Du hast mit ganz vielen Menschen in Jens' Leben gesprochen. Wie beschreiben Sie ihn?
Das war damals mein erster Rechercheschritt. Ich wollte mir ein Bild machen von diesem jungen Mann, den ich ja gar nicht gekannt habe. Und deshalb habe ich mit circa einem Dutzend Bezugspersonen aus seinem sozialen Umfeld gesprochen. Ganz unterschiedliche Menschen. Das war also ehemalige Lehrer, das war seine Juraprofessorin in Köln. Das war aber auch der stellvertretende Bonner Juso-Vorsitzende, weil sich Jens Black bei den Bonner Jusos engagiert hatte. Aber all diese Menschen, die sich untereinander gar nicht kannten, beschreiben seinen Charakter nahezu identisch. Das sind drei Elemente. Erstens freundlich, ehrlich, hilfsbereit. Zweitens eine hohe soziale Kompetenz und ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Vielleicht ist eben genau das zum Verhängnis geworden. Und drittens so eine optimistische Frohnatur, eine rheinische Frohnatur, mit ganz konkreten Zukunftsplänen. Er hatte schon einen Studienplatz an der Sorbonne in Paris in der Tasche, hatte da schon einen Schreibtisch für gekauft und so weiter. Und da hat gar nichts in seinem sozialen Umfeld auf eine Depression oder eine Suizidneigung hingedeutet. Jetzt könnten Psychologen sagen, das sieht man auch nicht immer. D'accord. Aber umgekehrt gab es keinerlei Indizien oder Zeugenaussagen, die für einen Selbstmord gesprochen hätten und wie die Ermittler sozusagen unmittelbar nach dem Verschwinden in der Nacht und dann auch so lange an dieser Suizidtheorie festhalten können, konnten, ist mir bis heute ein Rätsel.
Was ich dabei total spannend finde, du näherst dich ja so einem Fall ohne Vorwissen und viele unserer Zuhörer, die wissen vielleicht auch gar nicht, was Recherche bedeutet, wie viel Arbeit das eigentlich macht. Und dann ist da so eine Figur, da ist da so eine Person wie Jens Black, die für dich ja vorher, die hast du nie kennengelernt, also ein leeres Blatt Papier. Und dann ergibt sich mit der Zeit da so ein Bild von einem Menschen. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie du da in der Recherche vorgehst und was das auch für dich persönlich bedeutet, jemanden kennenzulernen, den du ja eigentlich nie gekannt hast.
Ja, ihr kennt ja diese Haribo-Lakritz-Schlangen. So mache ich das ungefähr. Ich ernähre mich also von der äußeren Umlaufbahn, so in konzentrischen Kreisen, dem Kern der Geschichte, weil ich ja immer Gefahr laufe, wie soll ich es beschreiben? Mit mir reden ja nur Menschen, die freiwillig mit mir reden. Ich kann ja niemanden zwingen, im Gegensatz zu Ermittlungsbehörden. Und dann darf ich nicht zu früh, wenn ich noch nicht so viel weiß, Gefahr laufen, jemanden zu begegnen, der mir Unsinn erzählt und ich auf einer falschen Spur lande. Und deswegen spreche ich zuerst mit Leuten, wo dieser Verdacht erst gar nicht besteht. Ich habe im Fall Trudel Ullmann, um mir ein Bild von dieser Frau zu machen, mit insgesamt 63 Menschen gesprochen. Das war extrem viel. Aber auch, weil die Frau ja schon seit 16 Jahren verschwunden war, war das alles ein bisschen aufwendiger, mir da ein Bild zu machen. Und kommt dann langsam erst zum Kern, wenn ich schon viel, viel weiß, spreche ich dann erst mit Schlüsselfiguren. Gibt dann unter Umständen aber auch gar nicht zu erkennen, wie viel ich schon weiß.
Und dann ergibt sich für dich ein Bild, du lernst sozusagen Menschen kennen. Also wie gut hast du das Gefühl, diese teilweise Opfer mutmaßlicher Taten kennenzulernen? Also
zumindest so weit, dass ich mir ein Bild machen kann. Im Fall Trudel Ullmann ist diese Frau der Typ, der einfach von jetzt auf gleich mit einem Liebhaber ins Ausland verschwindet, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Das gibt's tatsächlich. Und wir haben auch das Recht, steht schon im Grundgesetz, dass wir das dürfen, als Erwachsene im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. Aber ich stellte dann fest, nee, das passt nicht zu dieser Frau, die so abhängig war von ihrem Mikrokosmos, Kleinstadt Rheinbach, die so abhängig war von der sozialen Anerkennung in ihrem Tennisclub und so weiter. Diese Frau würde nie und nimmer hingehen und von jetzt auf gleich für immer ins Ausland verschwinden.
Und wenn wir es auf Jens Black beziehen, wurde das Bild dann auch relativ deutlich, dass das kein junger Mann war, zumindest allem Anschein nach, der sich umbringt. Vor allem nach einer Partynacht in der Diskothek, der dann einfach in den Rhein springt. Fakt ist also, es gibt keinerlei Hinweise, die auf einen Suizid hindeuten würden. Und trotzdem blendet die Polizei wochenlang ja alles andere anscheinend komplett aus. Ist das dieses Dilemma der falschen Grundannahme?
Ja, das befürchte ich. Ich habe auch mit anderen Kriminalisten, die nicht in den Fall involviert sind, gesprochen, die das nicht so ganz verstehen, wie das so kommen könnte. Also, das wird denn jeder Kriminologe bestätigen. Bei jedem unnatürlichen Tod, das sind also alle Todesfälle, die nicht durch eine Krankheit, Krebs, Herzinfarkt erzeugt wurden, gibt es ja grundsätzlich nur drei Möglichkeiten. Das ist Suizid, das ist ein Unfall oder es ist Fremdverschulden. Und die größte Gefahr ist, dass man sich im Laufe der Ermittlungen viel zu früh auf eine dieser Möglichkeiten festlegt, weil man dann alle anderen Spuren nicht mehr wahrnimmt und ausblendet.
So scheint es bei Jens gewesen zu sein. Als sich diese Suizidtheorie dann letztlich aber als haltlos erweist, heißt es, der war betrunken, der ist, also dann gehen sie auf die zweite Möglichkeit, auf den Unfall, der ist durch einen selbstverschuldeten Unfall im Rhein gelandet und dann ertrunken. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Anna, ich bin kein Kriminalist. Ich bin Reporter und da ist es meine Aufgabe zu beobachten und zuzuhören und Fragen zu stellen und natürlich mein Gehirn einzuschalten. Und nach meiner ersten Veröffentlichung im Oktober 2014, da gab es, wo ich also eine Menge Fragen und Ungereimtheiten einfach aufgelistet habe, wurde erstmals wegen des Verdachts der Fremdverschuldung ermittelt. Im Klartext, dass also jemand den Jungen von der Brücke in den Rhein gestoßen hat. Und dann gab es plötzlich auch zwei Tatverdächtige, zwei junge Männer. Und die gelten bis heute als Tatverdächtige übrigens. Aber es heißt, man könne ihnen nichts nachweisen und deshalb sei von weiteren Ermittlungen abzusehen. Man könne es ihnen nicht beweisen.
Es ist natürlich so, also die Leiche von Jens wird obduziert. Es wird ein Blutalkoholwert festgestellt. Er hatte natürlich was getrunken in der Disco. Mhm. Es ist aber anscheinend so, dass er auch noch eine andere Substanz im Blut gehabt haben könnte, die allerdings nicht mehr nachweisbar ist, und zwar GHB.
Gamma-Hydroxybuttersäure, ja. K.O.-Tropfen, genau. So nennt man, so kennt man das. Das ist eine Möglichkeit. Es liegt nämlich bei einem der Schulfreunde. Ich schiebe das mal gerade ein. Die sind also mit ein paar Schulfreunden, haben den Bad Godesberg Geburtstag gefeiert und kamen dann auf die Idee, komm, wir fahren noch in diesen schicken Laden da in Bad Honnef mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Bahn von Godesberg zum Hauptbahnhof auf die andere Rheinseite und wieder nach Süden zurück, nach Bad Honnef. Und einer der Jungs ist ziemlich offensichtlich Opfer von K.O.-Tropfen geworden.
Wie hat man das
an den Phänomenen, wie ein anderer beschrieben danach, wie er sich verhalten hat. Das Problem ist nämlich, mit dem Nachweis ist nicht so einfach. Nach wenigen Stunden sind K.O.-Tropfen nicht mehr nachweisbar.
Dieser Freund hatte ja, glaube ich, dann einen mehrstündigen Filmriss, der nicht allein auf Alkohol zurückzuführen sein kann.
Er sagte, er hatte gerade mal das zweite Glas sich an der Theke geholt und in dem zweiten Glas
könnte es dann gewesen sein.
Da war die ganze Theke, stand vorbereitet voll mit Wodka Energy bei diesen Flatrate-Abenden. Und da wurde dann, wenn jemand dann ein Glas bestellte, nur noch das Eis dazu gekippt, frisch. Da war es ein leichtes für jedermann, da diese Tropfen reinzutun.
Geht man davon aus, dass diese Jungs Zufallsopfer geworden sind bei der Einnahme der Tropfen?
Schwierig zu sagen. Also geht man davon aus, ich würde mir das Urteil jetzt nicht anmaßen. Mhm. Schwierig.
Ja. Du hast gerade über die zwei Tatverdächtigen gesprochen. Kannst du ein bisschen mehr über die sagen? Also sind da Sachen bekannt, aus welchem Kontext die kommen, Umfeld? Was weiß man über die? Oder was darf man öffentlich sagen?
Nicht viel.
Zwei junge Männer. Mehr möchte ich da gar nicht sagen.
Interessant ist für mich, was alles in diesem Fall, zumindest nach meinem Anschein, komplett ausgeblendet wird. Also diese Ermittlungen, die konzentrieren sich einzig und allein auf das, was auf dieser Brücke passiert ist, von der Jens ja dann auf jeden Fall irgendwie im Rhein gelandet ist. Die konzentrieren sich aber kaum auf das, was zuvor in dieser Disco, in der Rheinsubstanz passiert ist. Was wissen wir denn darüber, was dort passiert ist? Ich weiß, dass die Eltern selbst, was ja schon irre ist, 12 Stunden Videomaterial ausgewertet haben. Die Eltern.
Wir wissen leider nicht viel über das Vorgeschehen in der Diskothek. Und das hat auch Gründe. Das war für mich von Anfang an sehr irritierend. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat mehrfach öffentlich betont, man suche ausschließlich Zeugen, also nachdem man mal von Suizid und Unfall weggegangen ist und zwei Tatverdächtige hatte, man suche ausschließlich Zeugen, die das unmittelbare Geschehen auf der Brücke beobachtet hätten. Aber man sei nicht interessiert am Vorgeschehen jener Nacht in der Diskothek. Es wurde auch Radio Bonn-Rhein-Sieg live so gesagt. Und das ist mir bis heute ein Rätsel, weil es jeder kriminalistischen Logik widerspricht, das Vorgeschehen auszublenden.
Ja, es gab ja Videokameras in der Rheinsubstanz. Und zwar 12 Stück mindestens. Ausgewertet werden dann nur 4. Wie kann das sein?
Ja. Wie kann das sein? Ich bin wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Ich kann es auch nur staunend zur Kenntnis nehmen. Es war so, dass also es waren exakt 12 Kameras in der Diskothek. Da mag auch die eine oder andere kaputt gewesen sein. Das kann ja immer passieren. Aber in die Ermittlungsakten haben dann nur dass die Videoaufzeichnungen aus 4 Kameras Eingang gefunden. Jeweils 3 Stunden, das ist die relevante Zeit. Die sind ja kurz vor Mitternacht eingetroffen in der Rheinsubstanz. So, und einer dieser Schulfreunde ist Wochen später, nachdem er auch von der Polizei vernommen worden war als Zeuge, nochmal in den Laden rein und hat die mal durchgezählt und hat sich dann bei der Polizei gemeldet. Sie haben gesagt, da hängen 12 Stück. Und dann wurde man wohl auch ein bisschen panisch und hat dann nochmal Kontakt zu dem Laden aufgenommen, was dann mit den Videoaufzeichnungen der anderen Kameras sei. Und da konnte der Hausmeister das aufklären und sagte, ja, da war doch schon einer von euch hier noch, also zeitnah, und hat gesagt, die anderen brauchen wir nicht. Und dann wurden die gelöscht.
Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Kommen wir mal dazu, was wir wissen. Man kann das ja zeitlich ganz gut rekonstruieren. Also die kommen um kurz vor Mitternacht an in dieser Disco und um kurz vor zwei, also ungefähr zwei Stunden später, kommt Jens aus der Tanzfläche oder aus dem Disco-Raum raus und tritt in diesen Kassenbereich und telefoniert. Der telefoniert ja zweimal mit seiner Mutter. Und das sind ja ganz merkwürdige Handygespräche, die er da führt, wenn ich das richtig
erinnere. Ja, ja. Er kommt also, wir haben von dem Hauptsaal haben wir keine, gibt es keine Videoaufzeichnungen mehr, weil sie gelöscht wurden. Wir haben Videos vom Kassenraum. Er kommt also in diesen Kassenraum und lässt sich an der Garderobe seinen Mantel geben.
Mhm. Also er will gehen.
Und zieht den an. Das passt zu dem ersten Anruf, den die Mutter erhielt. Das könnte eine Fehlschaltung gewesen sein. Irgendwas beim Mantel anziehen, irgendwie, das, weil die Mutter hat gar nichts gehört. Nur also ganz gedämpft.
Ja.
Genau, genau sowas. Was wir dann wissen, ist, dass er sehr aufgeregt mit der Kassenfrau spricht. Mhm. Er ist empört über etwas. Er hat irgendwas gesehen und macht seiner Empörung Luft. Aber er pöbelt nicht, das sieht man wohl an der Körpersprache. Und dann kommt die Betriebsleiterin hinzu und da geht die Diskussion weiter und dann begleitet sie ihn aus der Diskothek, aber nicht mit Gewalt, nicht mit Anfassen. Und er redet weiter mit ihr und er ist empört. Und dann gibt es eine kleine Pause, weil die stehen offenbar dann noch eine Weile vor der Tür. Was die Außenkamera noch nicht erfasst. So habe ich es mir schildern lassen. Und da gibt es den zweiten Anruf bei der Mutter.
Der ist ganz merkwürdig.
Man könnte vielleicht den Schluss draus ziehen, er wollte seine Mutter anrufen, dass er jetzt nach Hause kommt. Und dann steht plötzlich aber die Betriebsleiterin, die bleibt neben ihm stehen. Und dann ist ihm das wohl peinlich. Oder er will nicht, dass die mitkriegt, mit wem er telefoniert oder irgendwas in der Art. Aber es sind alles Spekulationen. Der Einzige, der es uns erzählen könnte, ist tot. Und inwieweit das damalige Personal in allen Fällen die Wahrheit sagt, ist mir auch nicht ganz klar. Ich bin doch bei meinen Recherchen belogen worden. Ne? Also die Geschäftsführerin sagte mir, nee, Flatrate-Abend, da hat es bei uns nie gegeben, auch an diesem Abend nicht. Ja, ich habe dann auf Facebook noch die Anzeige gefunden, also mit der es beworben wurde, exakt
genau
für diese Nacht. Ja. Auch es wurde gesagt, die Türsteher, die sind nicht mehr für uns tätig. Ich bin dann mit meiner Frau in den Laden, wir haben den Altersdurchschnitt erheblich gesteigert und sehr wohl waren die da noch tätig. Mhm. Das waren dieselben Gesichter. Und ja, deswegen muss man das, glaube ich, mit Vorsicht genießen. Man sieht aber dann geht er ruhigen Schrittes Richtung Endstation Bahn.
Er will also nach Hause fahren. Also kommen wir noch kurz auf dieses Gespräch. Er sagt zu seiner Mutter, hallo, hier ist Jens Black und ich stehe vor der Reinsubstanz. Das könnte jetzt auch heißen, er will beim Taxiunternehmen anrufen oder so. Also wie du gerade gesagt hast, darum bin ich noch gar nicht gekommen, dass er vielleicht einfach, dass es ihm peinlich ist, dass er jetzt Mama anruft. Und deshalb.
Es ist meine Vermutung.
Das könnte natürlich sein, ja. Und sie ist
Eltern,
natürlich völlig verwirrt.
Ja, und die wussten ja auch nicht, was ist Reinsubstanz und wo ist das und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich nagt bis heute das an ihnen. Ja. Hätten wir nicht sofort aus dem Bett springen müssen und losrasen müssen dahin. Googeln müssen, wo ist der Laden und dann ab. Und ich habe es ausprobiert. Sie hätten es nicht geschafft. Es fahren ja um diese Uhrzeit keine Fähren mehr. Sie hätten also die Südbrücke nehmen müssen. Sie wären dann in die Rheinsubstanz. Da war der Junge längst schon auf der Brücke draußen. Sie hätten keine Chance gehabt, vor seinem Tod dort anzukommen, einzutreffen.
Ja, denn bis dahin dauert es, wenn ich das richtig sehe, noch um die 38 Minuten. Also das
Wenn ich kurz einhaken darf.
Ja.
Was ist denn über die Aussagen der Kassiererin und der Betriebsleiterin bekannt zu dem Inhalt des Gesprächs, den Jens Beck mit Ihnen führte? Kannst du dazu etwas sagen?
Es ist so, dass ich, dass mir niemand diese Akte zeigen darf. Hm. Ist das Antwort genug an der Stelle?
Sicher.
Ja.
Das ist natürlich eine Frage, die sich dann vielleicht aufdrängt, wenn es heißt, dass Jens Beck dort sehr aufgeregt gesprochen hat. Aber gut, es gibt dann eben auch Teile der Geschichte, wo man vielleicht auch in der Recherche an Grenzen stößt oder beziehungsweise
oder nicht alles veröffentlichen, eben
nicht alles
kann.
Veröffentlichen kann.
Ja.
Klar ist, Jens ist jetzt draußen.
Ja.
Und er bittet mehrere Menschen um Hilfe.
Ja, dazwischen ist noch was passiert. Mhm. Er hatte nicht mehr viel Geld. Das weiß man auch später von der Obduktion. Also er hatte nicht mehr viel Geld. Das war ja so eine spontane Idee, da hinzufahren. Mit der Bahn ist das nicht so. Und da war Flatrate-Abend, da kostet der Eintritt 15 Euro inklusive Getränke. Und das ging noch gerade so. Der hatte nur noch ein bisschen Münzgeld. So, geht zur Bahn und stellt aber dann fest, das konnte ich über die Bonner Stadtwerke dann recherchieren. Diese letzte Bahn, die er kriegen wollte, die fuhr nicht mehr.
Wegen Gleisbauarbeiten.
Mhm. Gleisbauarbeiten in der Nacht. So. Also hatte er keine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Also jetzt, er musste einen anderen Weg finden. Und er geht dann wieder zurück. Und dann gibt es noch was wohl. Also da stürmen also zwei junge Männer und eine junge Frau aus der Diskothek.
Das passiert parallel.
Das passiert parallel.
Und die gehen auf diese Brücke.
Es passiert dann wohl schon was in diesem Außengelände, noch auf dem Festland, wenn ich das so sagen darf, weil da wurde dann am Abend des Folgetages ein Mantrailer, ein spezieller Spürhund, eingesetzt, übrigens nur auf Druck der Eltern, die damit gedroht haben, wenn ihr das nicht macht, dann besorgen wir einen privaten Hundehalter, der das kann. Gibt es ja von Rettungsstaffeln und sowas. Und der wurde also am Abend des Folgetages eingesetzt. Und dieser Mantrailer beschreibt eine Odyssee über das Gelände.
Von Jens.
Um eine benachbarte Eisdiele drumherum, über den Parkplatz und so weiter und so fort. Von Jens, ja. Der bekam also ein gebrauchtes T-Shirt, mit Schweißspuren und lief dann los. So. Und eine Odyssee übers Gelände und irgendwann dann später auf die Brücke, da kommen wir noch zu. Also ist da schon irgendwas passiert. Er hat sich versteckt, er war auf der Flucht und wendet sich dann an die Taxifahrer, die da standen, ob sie ihn vielleicht nach Hause fahren. Und dann sagen die nur gegen Vorkasse, viele schlechte Erfahrungen gemacht mit den jungen Leuten. Mhm. Und dann sagt er, ich habe nicht mehr genug Geld, aber ich habe eine EC-Karte. Wenn ihr am nächsten Automaten haltet, kann ich euch bezahlen. Nix, nur gegen Vorkasse. Und übrigens steht da hinten die Polizei, die können dir helfen. Und da stand in der Tat ein Streifenwagen der Polizei, der einen Verkehrsunfall aufnahm. Blechschaden, da ist einer gegen eine Straßenlaterne gerauscht auf dem Vorplatz. Und die Polizei war offenbar, so beschreiben es die Taxifahrer, ziemlich angenervt, weil da jemand das Spurenbild läuft.
Also weil Jens da rumlief.
Haben ihn dann wohl auch weggeschickt. Der geht dann wieder zurück, die Taxifahrer, und sagen, wir nicht, nur gegen Vorkasse. Auch als ein jüngerer Taxifahrer sagt, okay, ich mach's, trat ein älterer dazu und sagte, kommt nicht in Frage. Und der hatte das Sagen. Dann ging er noch einmal zur Polizei zurück. Und und dann rennt der Mantrailer, der Spürhund, dann schließlich auf die Brücke.
Und Jens sagt, oder er ruft, Hilfe, man will mich töten. Also er scheint
Er hat den Taxifahrern gesagt, man will mich töten. Und er hat sich auch die Magengrube festgehalten, ja, hat schmerzverzerrtes Gesicht, also ist da schon irgendwas auf dem Vorplatz offenbar vorgefallen.
Er soll auch aus der Nase geblutet haben Und es kommen zwei Männer, die ihn dann so umarmen.
Als er bei der Polizei steht. Und die sagen dann der Polizei, wir kümmern uns jetzt um den.
Das waren führen ihn weg.
Wohl zwei Fremde, nicht die Schulfreunde. Die das alles gar nicht mitgekriegt haben, sagen sie.
Er will ja dann sogar nochmal in die Disco zurück, wird dann von den Türstehern abgewehrt, die zerren ihn so nach draußen, er klammert sich sogar am Türrahmen fest und dann rennt er zur Brücke.
Ja, wenn man diese Gestalten sieht, dann weiß man, er hat mal
keine
als Normalsterbliche keine Chance, sich zu wehren. Und die buxieren ihn also dann raus. Offenbar hat er sich in die Diskothek geflüchtet, um da Schutz zu suchen. Ja. Und die buxieren ihn also raus und dann rennt er schnurstracks Richtung Brückenauffahrt und dann hat er noch 10 Minuten zu leben.
Und was dann passiert ist, das ist völlig unklar. Es meldet sich später eine Zeugin, die sagt, sie hätte einen Menschen im Rhein treiben und um Hilfe rufen sehen.
Also es war so, dass diese anwesende Polizei, inzwischen ist ein zweiter Streifenwagen dazugekommen, warum auch immer. Plötzlich hörte man die gellenden Schreie, lauten Schreie einer Frau von der Brücke. Und dieser zweite Streifenwagen rast dahin, da gibt es also eine Auffahrt. Da darf man nochmal, also zwar nicht über diese Brücke fahren, aber für Zubringer, da gibt es einen Tennisplatz, ein Schwimmbad und sonst was drauf auf der Insel, ein Café, Restaurant. Fahren die auf die Brücke und da kommen ihnen zwei junge Männer und eine Frau entgegen. Und die zwei jungen Männer sorgen gleich mal für, dass die Frau weggeschickt wird, weitergeht. Und die zwei jungen Männer sagen dann der Polizei, dass da gerade also jemand unter der Brücke hergetrieben sei, flussabwärts.
Also die kommen von der Brücke mit einer jungen Frau und die sagen, da ist gerade jemand hergetrieben, wir haben ihn gesehen. Um nochmal auf das Portemonnaie, was wir eben schon angesprochen hatten, zu sprechen zu kommen. Es heißt ja, dass das am Rheinufer gefunden wurde. Mhm. Es stellt sich aber raus, das stimmt überhaupt nicht.
Nein, es war, da gibt es mehrere Zeugenaussagen, es war so, dass Jens, als er die Polizei um Hilfe bat, das haben die Taxifahrer auch beobachtet, dass er sein Portemonnaie einem der beiden Polizeibeamten übergeben hat. Und der hat es in seine Uniformtasche gesteckt. Es hieß dann später, man habe ihn aufgefordert, sich auszuweisen. Und deshalb habe er das, warum man dann das ganze Portemonnaie einsteckt, weiß ich jetzt auch nicht. So, das Merkwürdige ist nur, dass man zwei Wochen später, als man in Köln am Rhein die Leiche fand, dass er ausgerechnet seinen Personalausweis in der Kleidung hatte.
Ja, sehr kurios. Wie macht man sich denn einen Reim daraus, dass es so lange gedauert hat, bis sich diese Sache mit dem Portemonnaie geklärt hat? Also das war ja auch ein großes Rätsel zunächst.
Ich weiß es wirklich nicht. Also die Eltern haben ja auch mal versucht, auf eigene Faust sind die also zum Präsidium gefahren, zur Wache Ramersdorf, um diesen Polizeibeamten zu fragen, was da passiert ist. Aber
sie haben ihn getroffen.
Sie haben ihn getroffen, er hat sie gesehen, hat dann Reis ausgenommen.
Ja, das ist eines der ganz vielen Rätsel in diesem Fall. Also fassen wir nochmal zusammen, was wir wissen. Wir wissen, dass Jens über das Außenareal dieser Disco gehetzt ist, hin und her, offensichtlich in Panik, aus welchem Grund auch immer, dass er dann über diese sehr massive steinerne Brüstung der Brücke zur Insel Grafenwert in den Rhein gestürzt ist und dass er ertrunken ist. Das ist klar. Wobei auch das weiß man ja nur, wie du eben gesagt hast, weil die Eltern ganz massiven Druck ausgeübt haben, einen Spürhund einzusetzen. Also auch da mussten die wieder selbst tätig werden. Ja. Die haben sowieso ganz viel in die eigenen Hände genommen. Die haben da, glaube ich, selbst 2 Wochen lang gesucht im Umkreis dieser Stelle.
Die Frage, die sich dann ja stellt, ist, ob das alles nicht eher Aufgabe der Polizei gewesen wäre.
Ja. Ich meine, das Problem habe ich auch in dem Fall Trudel Ullmann erlebt, die ja auch als vermisst galt. Da hat der Gesetzgeber allerdings auch den Ermittlungsbehörden eine Grauzone hinterlassen, weil, wie gesagt, steht schon im Grundgesetz, wir dürfen jederzeit uns hinbewegen, wo wir wollen als Erwachsene. Und wenn jemand als vermisst gilt, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, womit rechnet man? Aber die Polizei hat ja auch damit gerechnet, dass er ertrunken ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es auch so eine Begebenheit gab in den zwei Wochen, dass die Mutter also beim Kontakt mit der Polizei fragte, suchen Sie überhaupt noch nach meinem Sohn? Und dann der Satz fiel, so erzählt sie das, seien Sie froh, wenn wir ihn überhaupt finden, die meisten rutschen gleich bis zur Nordsee durch.
Das ist unvorstellbar, sich das als Mutter anhören zu müssen, ja. Fest steht auch, dass der Rhein zu dieser Zeit Hochwasser führt. Das ist bekanntlich sehr gefährlich. Es ist also eigentlich kein Wunder, salopp gesagt, dass Jens da ertrinkt.
Nein, das ist gar kein Wunder. Ich habe mit der Wasserpolizei auch gesprochen in der Angelegenheit. War ja für mich auch alles Neuland. Bei Hochwasser gibt es da im Rhein Fließgeschwindigkeiten bis zu 12 Stundenkilometer. Deutlich schneller als bei Normal- oder Niedrigwasser. Jens Bleck war vollständig bekleidet, Mantel, Schuhe.
Das ist natürlich dann schwer.
Stockdunkel ist es da, stockdunkel an dieser Brücke im Rhein. Da ist man ohne jegliche Orientierung, wo man überhaupt, wo ist Land, wo ist die nächste Möglichkeit, wieder an Land zu kommen. Und das Entscheidende ist, die Wassertemperatur, es war ja November, die lag bei 8 Grad. So, und dann machen sofort die Muskeln zu. Und dann geht gar nichts mehr. Und dann kommt Schock, Panik, keine Überlebenschance.
Die Frage, die ja bleibt, ist, ob er wirklich selbst verschuldet im Rhein gelandet ist. Wenn man die Suizidtheorie ausschließt, er ist tatsächlich einfach über eine massive steinerne Brüstung in den Fluss gefallen ist. Und das ist ja eine Frage, da zweifeln die Eltern bis heute daran, also die glauben nicht daran, dass er da einfach aus Versehen runtergefallen ist.
Wie hoch ist denn diese Brüstung? Ist das überhaupt realistisch, dass man einfach mal so runterplumpft?
Je nachdem, was man anstellt, ist natürlich alles denkbar. Ja? Ich stelle mir jetzt gerade kleine Kinder vor, die unter Umständen auf die Idee kommen, da drauf zu klettern und drauf rumzulaufen. Alles möglich, aber es passt nicht zu der ganzen Vorgeschichte. Er lässt sich den Mantel geben, er will nach Hause, er kann nicht nach Hause wegen der Bahn. Er ist empört, er ist aufgewühlt, er hat Todesangst. Da fängt man nicht an, auf der Brüstung rumzuturnen, denke ich mal.
Ja, der Vater von Jens, Thorsten Bleck, der hat bei Bettina Böttinger im Kölner Treff ganz eindrucksvoll diesen Moment beschrieben, als ein Polizist morgens um 5.30 Uhr an der Haustür klingelt der Familie und die Mutter ruft sofort, Jens, bist du das? Und er hofft natürlich, dass der Sohn da vor der Tür steht. Der Vater kommt dann auch an die Tür und der Polizist sagt den Eltern ziemlich schnell, dass zum einen das Portemonnaie gefunden worden sei, zum anderen, dass der Sohn im Rhein ertrunken sei. Die Mutter bricht daraufhin fast zusammen, die Knie sacken ihr buchstäblich weg und dem Vater, so beschreibt er es, reißt es das Herz auseinander.
Ja, das... Das war schon ein sehr schwieriger Moment für Thorsten Bleck in der Sendung. Was da an Gefühlen hochkommt, das hat er sich wahrscheinlich vermutlich selbst nicht so vorausahnen können, was dann da vor laufender Kamera mit dem selbst passiert. Ich finde, dass Bettina Böttinger das sehr gut, sehr sensibel angefasst hat. Aber das war schon hart an der Grenze, ja.
Ja, da hat man das richtig gespürt, was das für Gefühle sein müssen für die Eltern. Du hast dann im Oktober 2014, also knapp ein Jahr nach Jens Tod, erstmals bei uns im Generalanzeiger ganz groß über diesen Fall berichtet. Und das hat eine wahre Flut an Reaktionen ausgelöst, auch von ganz vielen jungen Menschen, die die Zustände in dieser Edeldisco, in dieser Reinsubstanz geschildert haben. Das müssen wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen. Was ist das für ein Laden oder was war das für ein Laden? Der ist ja mittlerweile geschlossen. Da sind ja teilweise ganz unfassbare Sachen geschildert worden.
Ja, der hat dann, das war dann, ich weiß nicht, nach meiner dritten oder vierten Veröffentlichung hieß es dann im Frühjahr 2015 plötzlich, wir machen mal eine Sommerpause im Laden, wurde über die Facebook-Seite mitgeteilt, und im Herbst sind wir wieder für euch da. Ich weiß aber von der Stadt Bad Honnef, dass am nächsten Tag beim Gewerbeamt das Gewerbe abgemeldet wurde. Also man hatte gar nicht vor, wieder aufzumachen. Vielleicht wollte man sich da des Türsteherproblems so erledigen, ich weiß nicht, oder des schlechten Rufs. Was da aus der Leserschaft mir entgegenschlug, das war einfach unglaublich, was da an Resonanz gab. Daraus wurde klar, K.O.-Tropfen und Gewaltorgien waren in dem Laden an der Tagesordnung.
Gewaltorgien von Türstehern?
Ja, ja. Also nur eine Woche vor Lance Blacks Tod hat man, in der Nacht zu Halloween, hat man einen jungen Mann blutüberströmt auf dem Parkplatz der Diskothek gefunden. Das Personal des Bartonifer Krankenhauses konnte ein Lied davon singen, was da jedes Wochenende in der Ambulanz los war bei denen. Und es hat sich sogar bei mir gemeldet, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bartonifer Stadtrat, der zufällig mal Zeuge wurde einer Gewaltorgie, also der hatte Bekannte zu Besuch und nach dem Abendessen im Restaurant sagte, jetzt zeige ich euch mal, was wir Tolles hier haben. Und die waren kaum im Kassenraum, da ging das los, da wurde mit Totschlägern hantiert und die Opfer riefen, bleibt hier, bleibt bei uns, die schlagen uns tot. Das wurde es mir erzählt, ich habe keinen Zweifel daran. Und als der Laden dann im Mai 2015 überraschend zumachte, bat eine unserer Kollegen aus der Bartonifer Lokalredaktion die Polizei um ein Fazit. Und das lautete, wir hatten nie Probleme mit dem Laden, allenfalls mal eine Sachbeschädigung auf dem Nachhauseweg. Das wurde auch so gedruckt. Und dann weiß ich noch, wie Frau Pleck mich anrief und mich fragte, ist der Tod meines Sohnes eine Sachbeschädigung?
Das ist schon Wahnsinn. Also du hast es mal so beschrieben, diese Disco war die Glitzerwelt. In der Disco war die schöne, heile Glitzerwelt und da draußen war es die Hölle.
Ja, das haben mir Zeugen so geschildert. Ne? Genau diesen Satz. Drinnen war Friede, Freude, Eierkuchen, draußen war die Hölle.
Du hast ja, du bist ja auch Romanautor, nicht nur Journalist, und hast in deinem aktuellen Roman Endstation diesen Fall Jens Black verarbeitet. Jetzt ist es ja so, im Roman hat man ja im Gegensatz zum Journalismus mehr Freiheiten, Dinge zu benennen, künstlerische Freiheiten, was man in der Zeitung nicht unbedingt schreiben kann, weil es nicht einwandfrei belegbar ist oder aus anderen Gründen.
Ja und nein. Also dem Irrtum war ich auch zunächst unterlegen. Und nach 40 Jahren Berufserfahrung habe ich gedacht, also was Presserecht betrifft, macht mir so schnell keiner was vor. Aber das ist bei Romanen noch weitaus komplizierter, die rechtliche Seite. Und da gibt es sogar ein 70-seitiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu. Also Kiepenheuer und Witsch ist mal so weit gegangen und das Buch durfte trotzdem nicht erscheinen. Es ist nie in die Buchläden gekommen. Ich habe in der Entstehungsgeschichte fast mehr Zeit mit der Justiziarin vom Rowohlt Verlag verbracht als mit meinem Lektor. Aber ich glaube, sie hat einen guten Job gemacht.
Also, ja, bis das anscheinend hat es geklappt. Ja.
Juristisch wasserdicht war, ja.
Ja, du hast diesem Roman ein Zitat von Wolfgang Schorlau vorangestellt, das besagt, und ich finde das sehr vielsagend, wenn Polizei, Justiz und Politik versagt haben, muss es den Geschichtenerzählern erlaubt sein zu sagen, es ist nur eine Geschichte, aber vielleicht war es so. Und das erinnert uns ja daran, wie viele Rätsel es in diesem Fall gibt.
Genau, im Roman gibt es ja auch eine Rockergang, die die Türsteher in der Disco stellt, Klima der Angst erzeugt. Das ist ja alles kein unrealistisches Szenario, oder wie siehst du das?
Nein, in der Realität wurde die Tür in Bartonif von der Rockergang gemacht. Nicht von Anfang an, seit der Eröffnung, aber später dann. Die haben sich als Bruderschaft bezeichnet und gelten als Supporterclub der Hells Angels. Da gab es auch mal eine nächtliche Schießerei in der Bonner Innenstadt, am Belderberg, in diesem Zusammenhang. Und auf YouTube könnt ihr immer noch ein Video anschauen. Da gibt es dann so ein demonstratives Verbrüderungstreffen mit den Hells Angels vor dem Städtischen Kunstmuseum in Bonn. Aber das ist ja ein Problem, das in ganz Deutschland existiert. Der Kampf um die Türen.
Ja, so heißt ein Artikel, den du mal...
Das heißt in der Szene, genau. Das heißt in der Szene, wer die Tür hat, der hat die Macht. Da geht es um Drogen, da geht es um Anwerbung zur Prostitution. Wer die Tür hat, der entscheidet, wer in dem Laden die Drogen verticken darf und von wem er die Drogen zu beziehen hat. Also Ecstasy, Speed, Koks, die ganze Palette. Und diese Rocker-Szene, das hat ja nicht mehr viel mit Easy Rider-Romantik zu tun. Das ist eine Täuschung. Die fahren inzwischen auch Mercedes. Ja? Und es geht vielfach um organisiertes Verbrechen. Und das ist auch nicht unbedingt so, dass ein Clubbetreiber entscheidet, wer ihm die Tür macht. Da kann es also schon passieren, dass eines Abends mal ein Dutzend Herren mit Baseballschlägern aufkreuzt und dem dann klar macht, wer künftig die Tür macht.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch kein einfaches Umfeld für eine Recherche ist.
Nein, es ist kein einfaches Umfeld. Das ist richtig. Ich gehe auch nie mit meiner Privatadresse hausieren oder ich stehe nicht im Telefonbuch oder sowas.
Und das heißt, du triffst da selber Vorkehrungen?
Ja. Ja.
Ja, es bleiben sehr viele Rätsel in diesem Fall. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Es erscheinen mehrere Artikel im Generalanzeiger. Es meldet sich eine junge Frau dann noch als Augenzeugin, die sagt, sie hat den Artikel gelesen, das hat sie sehr aufgewühlt, sie wolle jetzt ihr Gewissen erleichtern. Es wird dann gegen zwei junge Männer ermittelt. Und die Polizei stellt aber die Ermittlungen 2015 ein. Dann nimmt sie sie wieder auf, wenige Wochen später. Es gibt in diesem Fall, sage und schreibe, 4 Verfahrenseinstellungen und 3 Wiederaufnahmen.
Was ist das für ein Hin und Her? Also müsste da die Staatsanwaltschaft nicht ein Interesse haben, ungelöste Fälle aufzuklären?
Ja, sollte man meinen. Ich will das auch gerne glauben, weil ich kann das auch nicht gut ertragen, wenn sozusagen mein Vertrauen in den Rechtsstaat untergraben wird. Da lege ich gar keinen Wert drauf. Also das Landeskriminalamt NRW hat in ihrer Cold Cases-Datei rund 1000 ungeklärte Tötungsdelikte alleine aus Nordrhein-Westfalen. Manchmal gibt es das perfekte Verbrechen, das gibt es wirklich. Ja, der Fall Hagen in Bonn, dieses verschwundene Unternehmer-Ehepaar, das klingt so ein bisschen danach, als könnte es niemals aufgeklärt werden. Aber der Fall Jens Black, der zählt meines Erachtens nicht dazu. Warum? Im Fall Hagen hat sich die Polizei immer sehr viel Mühe gegeben. Mhm. Das Dilemma begann schon damit, dass die Bonner Staatsanwaltschaft nach dem Fund der Leiche in Köln die Akte zur Kölner Staatsanwaltschaft geschickt hat. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat die wieder zurückgeschickt nach Bonn mit dem Hinweis, Moment mal Leute, wir wissen doch, wer es ist, der Tote, und nicht der Fundort ist entscheidend, sondern der Tatort für die Ermittlungen. Daraufhin ging das munter hin und her. Die Bonner haben das wieder nach Köln geschickt, die haben es wieder zurückgeschickt und monatelang, bis dann im April 2014, wie viel Zeit da ins Land gegangen ist, im April 2014 ein geharnischter Brief von Köln nach Bonn geht, in dem steht, man erwartet, dass doch jetzt endlich auch wegen eines möglichen Fremdverschuldens ermittelt wird.
Also die Staatsanwaltschaft hier muss erstmal aus Köln angewiesen werden.
Angewiesen können die nicht, das ist die normale Kölner, also nicht der Generalstaatsanwalt in Köln, sondern die normale, das sind Kollegen, die können nur...
Man erwartet, heißt also, genau. Ist eine dringende Bitte.
So, und das war dann im April 2014, aber erst nach meiner Veröffentlichung, ein halbes Jahr später, nach meiner ersten im Oktober 2014, wurde zum ersten Mal wegen möglichen Fremdverschuldens ermittelt und plötzlich gab es dann auch... Wie gesagt, zwei Tatverdächtige. Ne? Und später noch, als wieder eingestellt worden ist, hat dann die in Köln, ebenfalls in Köln ansässige Generalstaatsanwältin, die Frau Elisabeth Auchter-Mainz, damals die Bonner als zuständige Dienstaufsichtsbehörde, die Bonner angewiesen, nee, ihr ermittelt weiter, es gibt noch Ansätze.
So. Das ist dann aber wirklich eine Anweisung.
Das ist dann eine Anweisung. Die Frau Auchter-Mainz ist dann bedauerlicherweise wenige Monate später aus Altersgründen in den Ruhestand gegangen. Herr Laschet hat sie dann später, als er Ministerpräsident wurde, zuerst einen Opferschutzbeauftragten von NRW gemacht. sehr kluge und engagierte Frau. Aber ja, aktueller Stand ist, dass im Frühjahr 2019 endgültig eingestellt worden ist.
Genau, also im Mai 2019 werden die Ermittlungen dann erneut und du sagst endgültig eingestellt. Was ist die Begründung dafür?
Also bei Tötungsdelikten gibt es keine Endgültigkeit im Sinne von packen wir nie wieder an, wenn jetzt irgendwas auftauchen würde, selbstverständlich. Ja. Aber es gibt kein Engagement mehr jetzt. Man sieht keine Ermittlungsansätze. Die offizielle Begründung bei der Einstellung, die klingt ziemlich abenteuerlich. Ungefähr so, sinngemäß. Ja, man gehe inzwischen doch von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass es in der Nacht zum 9. November 2013 auf der Brücke zur Insel Grafenwehr zu einer Straftat gekommen ist. Hohe Wahrscheinlichkeit. So, da es aber so viele verschiedene Straftaten in Betracht kommen, Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung, Körperverletzung mit Todesfolge, Beihilfe, unterlassene Hilfeleistung, dadurch, jetzt kommt das, die schöne juristische Formulierung, dadurch sei eine Wahlfeststellung nicht möglich. Man könne also nicht sagen, wegen welcher Straftat man eigentlich genau konkret ermitteln soll.
Muss man das denn?
Bitte?
Muss man das denn? Muss man sich festlegen?
Ich bin kein Jurist. Erfolgversprechende Ermittlungsansätze bestünden daher nicht und daher sei das Verfahren dann erneut gemäß Paragraf 170 Strafprozessordnung einzustellen. Also die Eltern haben versucht, es über die Generalstaatsanwaltschaft in Köln, die sozusagen einen neuen Chef hat seither, klären zu lassen, aber
bisher ohne Erfolg.
Die haben es zur Prüfung an die Bonner Staatsanwaltschaft geschickt.
Es bleibt ja irgendwie ein sehr bedrückendes Gefühl zurück bei diesem Fall. Einfach der Tatsache geschuldet, dass man da nicht weiterkommt, dass man am Ende vielleicht doch nie die Wahrheit erfährt. Hast du denn selbst die Hoffnung, dass sich in dem Fall noch einmal etwas tun wird?
Also man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Und wir wissen ja auch und lesen das dann, dass Verbrechen nach 20 Jahren urplötzlich aufgeklärt werden. Aber ich glaube, es gibt nur noch dann, es wird ja auch nicht leichter, je mehr Jahre ins Land gehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es nur dann eine Chance gibt, wenn die Generalstaatsanwaltschaft in Köln oder eine andere Staatsanwaltschaft beziehungsweise das Justizministerium in Düsseldorf anordnet, dass der Fall der Bonner Staatsanwaltschaft entzogen wird. Und dass die Abteilung operative Fallanalyse Cold Cases beim Landeskriminalamt eingeschaltet wird mit den Ermittlungen. Aber diese Experten in Düsseldorf, die dürfen nur tätig werden, wenn sie dazu aufgefordert werden.
Wenn sie beauftragt werden. Mhm. Die Eltern geben nicht auf. Thorsten Bleck hat gesagt, wir kämpfen weiter. Die werden sich weiter mit all ihrer Kraft dafür einsetzen, dass der Tod ihres Sohnes aufgeklärt wird. Hältst du Kontakt zur Familie?
Ja, wir telefonieren regelmäßig, wir treffen uns auch regelmäßig. Das wird doch nie mehr anders sein. Das ist auch mit Thomas Lehnert so, der Bruder von Trudel Ulmen. Das ist bis heute so, obwohl der Fall 2013 aufgeklärt wurde. Da gibt es so viel gemeinsam Erlebtes und Durchgestandenes, das auf Ewigkeit zusammenschweißt. Das ist so.
Du selber standst ja sehr intensiv im Kontakt mit den Eltern oder stehst auch noch. Was für ein Verhältnis ergibt sich da als Reporter? Ist das, oder was für ein Verhältnis wünschst du dir selber? Sind das vielleicht auch Grenzen, die da verschwimmen zwischen professionell und dann doch privat? Kannst du darüber etwas sagen?
Das ist nicht einfach. Weil ihr müsst euch vorstellen, das sind Menschen, für die bist du dann plötzlich der letzte Rettungsanker, der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern. Das ist keine leichte Aufgabe, die ist auch nicht zu erfüllen, diese Aufgabe. Ich mache es mir immer zu eigen, ich sehe trotz des intensiven Kontaktes, auch im Fall Trudel Ulm, ich sitze mich mit den Angehörigen konsequent, ja, bei einer Nähe, die normalerweise dazu führen würde, dass man sich irgendwann duzt, so wie wir uns hier am Tisch duzen. Ich sitze mich konsequent, um so eine gewisse Distanz zu halten. Ansonsten, Hans-Joachim Friedrich, der legendäre Tagesthemenmoderator, der hat ja mal so, was in allen Volontärseminaren immer wieder angehenden Journalisten beigebracht wird, von der Distanz, von der journalistischen Distanz, die man zu halten hat, dass man sich nie gemein machen solle mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Aber es gibt Ausnahmen von Regeln. Und in diesem Fall ist es einfach so, so eine Geschichte wie mit dem Fall Trudel Ulm oder wie dem Fall Jens Black, wenn man diese Distanz halten will, unbedingt, dann braucht man es erst gar nicht anzufangen.
Dann kann man wahrscheinlich nicht tief genug da überhaupt eintauchen.
Mhm. Wir kommen, glaube ich, so langsam zum Schluss unseres Podcasts. Was mich aber auf jeden Fall noch interessieren würde, wo wir auch ein bisschen über deine Rolle spielen. Wir wissen, dass du dich selber da gerne zurücknimmst, dass der Fall für dich im Mittelpunkt steht und dennoch landest du ja selber irgendwo im Rampenlicht, wenn du Fernsehauftritte hast oder auch wenn du hier in diesem Podcast mit uns sprichst. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Ja. Ist dir das selber unangenehm, beziehungsweise wie gehst du mit dieser Rolle um, dass du sozusagen selber in irgendeiner Form Protagonist dieses Falls geworden bist?
Ich brauche das nicht unbedingt für mein Ego. Ich brauche das überhaupt nicht. Aber es ist unvermeidbar. Ich weiß noch genau, als dieser plötzlich dieser Fall Trudel Ulmen aufgeklärt war, da saß ich plötzlich bei Frau Maischberger, bei Herrn Blasberg, auch bei Frau Pottinger, bei anderen, bei Markus Lanz und da habe ich einmal gelernt, dass ich dieses Medium, das wie ich es betreibe, mir doch wesentlich angenehmer ist als Fernsehen, dieser riesentechnische Aufwand und so weiter. Aber ich finde es auch extrem anstrengend.
Aber es ist vielleicht auch wichtig.
Es ist nicht zu vermeiden.
Mhm. Und du siehst vielleicht auch den Nutzen dann. Ja. Darin, denn der Thorsten Black hat ja auch ganz klar gesagt, ohne dich wäre es gar nicht dazu gekommen, dass überhaupt nochmal ermittelt wird. Zumindest ist das seine Vermutung. Ich versuche es jetzt einfach mal. Du hast ja bestimmt noch weiter recherchiert oder recherchierst noch immer im Fall Jens Black. Gibt es irgendwas, das du uns hier verraten darfst oder kannst?
Also, ich habe in 40 Berufsjahren gelernt, nie über Halbgares zu reden. Und ich recherchiere weiter. Bei den derzeitigen Recherchen in dem Fall geht es mir nicht nur darum, was in der Nacht geschehen ist, was da passiert ist, sondern auch darum, warum es nicht aufgeklärt wird. Und da gibt es im Augenblick eine vielversprechende Spur. Und eines Tages, so hoffe ich, werde ich dir auch für den Generalanzeiger aufschreiben können.
Ja, wir sind gespannt darauf. Ja. Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du da warst, Wolfgang. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.